Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Würden sich ARD und ZDF auf Audio und Video konzentrieren, Texte nur unterstützend dazu tun, könnten wir gut damit leben. Nicht möglich ist für uns die komplette Freigabe der gebührenfinanzierten Online-Presse.
Ja, Online-Presse, ein Begriff, der ideologisch gebraucht wird. Christoph Fiedler war das vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger zu einem Gutachten, das die Printkollegen im Internet in die Nähe von Rundfunkmachern rückt. Dazu gleich mehr in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 24. Juli 2010. Außerdem mehr zum heutigen weltweiten Aktionstag, diesen 24. Juli zu porträtieren, zu videografieren. Und das alles natürlich
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Es waren zwar gerade Nachrichten, aber Jan Vesper hat noch eine aktuelle Meldung.
Also eben hat uns folgende Eilmeldung erreicht. Bei der Love Parade in Duisburg hat es einen dramatischen Zwischenfall gegeben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, kam es im Bereich des Veranstaltungsgeländes zu einer Massenpanik in einem Tunnel. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen 10 Menschen getötet. 10 Personen mussten von Rettungskräften wiederbelebt werden. Weitere 15 Menschen wurden verletzt. Wir halten Sie natürlich im laufenden Programm von Radio 1 auf dem Laufenden.
Dankeschön, Jan Vesper. Und weiter geht's im Radio 1 Medienmagazin.
Medien, Politik.
Und zwar mit einem Thema, das in dieser Woche nicht nur an dem Tag, als das Gutachten und die Erkenntnisse zum Drei-Stufen-Test von den Gremienvorsitzenden präsentiert wurde, in den Schlagzeilen war, sondern sich bis heute noch in den Schlagzeilen, in den Nachrichtenmeldungen hält. Beeinträchtige nämlich die Internetangebote der öffentlich-rechtlichen Anstalten den publizistischen Wettbewerb oder überwiegt ihr gesamtgesellschaftlicher Nutzen? Das ist die große Frage. Und mit dieser Frage beschäftigten sich in den letzten Monaten, wir haben sie hier ausführlich informiert, die Rundfunkräte von ARD und ZDF im sogenannten Drei-Stufen-Test. Hintergrund ist ja die Auflage der EU-Kommission. Brüssel hatte die Beilegung eines vom VPRT angestrengten sogenannten Beihilfeverfahrens gegen ARD und ZDF vor 2 Jahren unter anderem mit der Forderung verknüpft, die Rundfunkräte per Gesetz zu stärken. Diese sollten oder sollen künftig mit Hilfe von externen Gutachtern neue digitale Dienste von ARD, ZDF und Deutschland Radio genehmigen müssen. Umgesetzt wurde diese Forderung im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der im vergangenen Jahr in Kraft getreten ist. Jetzt haben die Gremienvertreter der ARD ihre ersten Ergebnisse vorgelegt. Im Studio ist meine Kollegin Vera Linz, die bei dieser Veranstaltung, bei der Präsentation der Ergebnisse dabei war. Zu welchem Ergebnis ist man nun bei der Überprüfung der Online-Angebote gekommen? Wir haben des Öfteren gehört, dass viel gestrichen, viel depubliziert wurde, wie es so schön heißt.
Dazu komme ich gleich noch. Zunächst erstmal eine Zahl, 37 Internetauftritte hatten die Gremien zu bewerten, beziehungsweise den publizistischen Beitrag dieser Auftritte, darunter solche Gemeinschaftsportale wie das Erste oder Sportshow.de, Börse, ARD.de. Und zur Debatte stand, ob diese gebührenfinanzierten Internetangebote andere Wettbewerber im Netz benachteiligen könnten, etwa die Zeitungsverleger oder die privaten Rundfunkanbieter. Und da ist man zu einem klaren Fazit gekommen. Das sagte mir Bernd Lenze vom Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks.
Die Abwägung hat ganz klar gezeigt, dass der publizistische Wert der Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland deutlich größer ist als das, was dadurch am Markt an Problemen entsteht.
Ein Argument dafür war, der Marktanteil der ARD im Netz ist verschwindend gering und wo er dennoch ins Gewicht fällt, da hat man entweder eine Deckelung der Ausgaben beschlossen oder die Gremien haben die Verweildauer von Produktionen, die in der Mediathek zu sehen sind, gekürzt, je nach Genre. Also eine Daily Soap zum Beispiel wie Marienhof darf 7 Tage im Netz stehen, Talkshows dürfen ein halbes Jahr drin stehen. Das hängt also von den Konzepten und von der Konkurrenz ab.
Nun hat man schon gehört, dass die Konkurrenz, also die Privatwirtschaftliche, nicht sehr zufrieden ist mit dem Drei-Stufen-Test. Aber dieser Drei-Stufen-Test kam ja in der Anregung von der privaten Konkurrenz. Wie sind denn die Hauptkritikpunkte?
Ja, da hat sich eigentlich nichts erfüllt von dem, was man gewollt hat. Der Hauptkritikpunkt der privaten Rundfunkanstalter ist, das Ganze sei so wörtlich sinnlos, da nur Konzepte und keine konkreten Angebote bewertet worden sind. Hören wir mal Tobias Schmid vom Verband Privater Rundfunk und Telemedien.
Nehmen wir ein Beispiel. Es wird das Angebot das Erste.de insgesamt bewertet. Dass das Erste.de an sich ein sinnvolles Angebot ist, das steht nicht in Frage. In Frage steht, ob jeder einzelne Bestandteil dieses Angebotes Not tut. Die Verweildauer, die Interaktion, der Sendungsbezug von Spielen. Das im Detail zu erörtern, war angesichts des sehr abstrakten Niveaus sowohl der Telemedienkonzepte als auch der Stellungnahmen fast nicht möglich. Und damit wurde das eigentliche Ziel, nämlich die konkreten Marktbeeinträchtigungen anzupassen, nicht oder sagen wir kaum möglich.
Also zusammengefasst, laut VPAT hat es gar nichts gebracht. Trotzdem, das muss man ja hier auch mal anmerken, 1,6 Millionen Euro in diesen 3-Stufen-Test inzwischen investiert worden sind, die hauptsächlich an die Gutachter gegangen sind.
Gebührengelder, muss man dazu sagen.
Gebührengelder, denn die Gremien, die in 300 Sitzungen das ja alles ehrenamtlich und unentgeltlich gelesen und studiert haben und bewertet haben, die haben natürlich vor allem nur Mehrarbeit gehabt. Und Schmied, den wir eben gehört haben, geht sogar so weit zu sagen, dass alle verloren haben bei diesem Prozess, die privaten Rundfunkanbieter, die Verleger und auch die Nutzer, die irritiert sind darüber, was im Netz nun noch geht und was nicht geht.
Und ergänzt muss man sagen, das ZDF hat rund 700.000 Euro dafür ausgegeben. Aber Stichwort Verleger, auch die sind ja alles andere als zufrieden mit dem derzeitigen Prozess. Wir haben es eingangs der Sendung gehört.
Ja, da hat sich der Ton ja jetzt wirklich sehr verschärft. Vor allem geht es ja hier um die sogenannten nicht sendungsbezogenen presseähnlichen Einträge auf den Webseiten der ARD. Die sind laut Rundfunkstaatsvertrag nicht zulässig. Deswegen wurde auch ja sehr viel gelöscht in der Vergangenheit. Und um zu wissen, wie man seitens der ARD in Zukunft nun mit solchen Texten, die ja auch Verlinkungen und so weiter enthalten, umgehen soll, was man publizieren darf und was nicht, haben die Rundfunkräte ein verfassungsrechtliches Gutachten in Auftrag gegeben. Darüber wirst du gleich noch ausführlicher und intensiver sprechen. Hier nur kurz zusammengefasst das Fazit von Bernd Lenze, dem Rundfunkrat beim Bayerischen Rundfunk.
Wenn die Presse nicht nur ein Annexprodukt macht, dass sie ihre Zeitung sozusagen 1:1 online wiedergibt, sondern selbst ein internettypisches Produkt herstellt, dann ist das, was sie anbietet, verfassungsrechtlich als Rundfunk zu werten und nicht als gedruckte Presse zu werten.
Also im Klartext, Presse im Internet ist Rundfunk und die Einschränkungen für die ARD, was presseähnliche Texte betrifft, sollen nur sehr eng gefasst werden. Und diese Einschätzung hat die Presseverleger natürlich enorm entrüstet. Die FAZ schrieb, das Gutachten enthalte bestellte Wahrheiten und verkünde ein Ende der freien Presse. Eine Farce, nannte der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger den gesamten Prozess der Evaluierung des öffentlich-rechtlichen Internetangebots und man will dagegen auch rechtlich vorgehen.
Es ist ja auch nur erstmal ein Gutachten. Eine Stimme wurde da gehört, wenn auch eine gewichtige des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes. Wie geht es aber jetzt nun weiter, Vera?
Ja, bei den ARD-Gremien ist man relativ gelassen und mehr noch. Bis 80% des gesamten Archivs mussten ja in den letzten Monaten offline gestellt werden. Wie wir jetzt übrigens wissen, dieses nicht gelöscht worden, sondern es ist nur offline gestellt worden. Also es ist noch da, depubliziert, ein neues Wort. Da gab es viele Beschwerden auch von Usern, bei denen ja plötzlich Links ins Leere laufen und das soll jetzt alles nochmal überprüft werden. Das sagte mir zumindest Dagmar Gräfin Kersenbrock vom NDR Rundfunkrat.
Wir werden jetzt in den Rundfunkräten auch überprüfen müssen, ob all das, was aus dem Internet rausgenommen worden ist, vielleicht notwendig war. Dieses ganze Thema auch Wikipedia und Verlinkung und Recherche- und Archivmöglichkeiten, Recherchemöglichkeiten für Schulen, für Universitäten. Ich glaube, das wird jetzt mit der Löschung der Inhalte sehr, sehr virulent werden und dann werden wir überprüfen müssen, ob vielleicht man das eine oder andere auch rückgängig macht.
Das heißt, vielleicht kommt ja einiges wieder zurück ins Netz. Ansonsten geht es insgesamt jetzt in die Evaluierung der Netzinhalte ab September. Das geht in eine neue Phase. Also nachdem die Rechtsaufsicht die Telemedienangebote auch noch genehmigt hat, beginnen die Gremien die Umsetzung dieser Konzepte anhand konkreter Angebote zu kontrollieren. Und dann kann natürlich auch die Konkurrenz Einspruch gegen konkrete Inhalte einlegen, also auch die Verleger zum Beispiel. Und dann wird man sehen, was von dem, was im Netz steht, Bestand haben wird und was nicht. Und es wird auf jeden Fall zu Diskussionen kommen, denn so eine Kritik ist ja immer wieder, dass der Auftrag des öffentlichen rechtlichen Rundfunks so allgemein formuliert worden ist, sodass man sich halt wirklich streiten kann, zum Beispiel bei börse.ard.de, der Ratgeberteil, gehört der zum öffentlich-rechtlichen Auftrag oder nicht. Also das ist eine Grauzone oder ein weites Feld und da wird es sicher sehr viel Zündstoff in der Zukunft noch geben.
Vielen Dank, Vera Linz. Sie informierte uns über die Gremienvorsitzendenkonferenz, die jetzt die neuesten Ergebnisse der Telemedienanalyse der vergangenen Monate präsentierte. Vielen Dank. Gleich geht es um das Begriff Vokabular presseähnlich und rundfunkähnlich. Where would you go now, long ago? I've been thinking out loud.
Radio 1.
Aus der Sicht des Medienjournalisten Michael Hahnfeld von der FAZ verkündet es nichts anderes als einen totalen Machtanspruch, das Ende der freien Presse und die Herrschaft des Staatsjournalismus. Dagegen verwahrte sich in einem offenen Brief der ARD-Vorsitzende Peter Buttkust und bezeichnete dies als geschichtsvergessen und maßlos und einer seriösen Zeitung unwürdig. Es geht um ein Rechtsgutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Professor Dr. Hans-Jürgen Papier, in Auftrag gegeben von den Aufsichtsgremien der ARD. Diese hatten, wie eben noch einmal gehört, bei der Kontrolle, ob sich die Sender im Internet bei den neuen gesetzlichen Bestimmungen korrekt verhalten, natürlich auch Neuland betreten und im Fall der Beurteilung, ob zum Beispiel Tagesschau.de, wie von den Printverlegern behauptet, im Prinzip eine elektronische Zeitung sei, mit diesem Gutachten Rechtshilfe in Anspruch genommen. Weil dieses Gutachten verständlicherweise im Juristendeutsch verfasst ist, lassen wir es uns übersetzen von dem Rechtsprofessor der Uni Mainz, Professor Matthias Cornels. Ein Hallo nach Mainz.
Doch, Herr Wagner.
Zunächst vielleicht zum Problem. Den öffentlich-rechtlichen Anstalten ist es ja nicht gestattet, im Internet Seiten vorzuhalten, die presseähnlich sind. Das Gutachten versucht, diesen sehr allgemeinen Begriff zu klären. Wie?
Die Vorschrift, das wird auch ganz klar anerkannt, wird so gelesen, dass sie in ihrer beschränkenden Wirkung nahezu bedeutungslos wird. Die Anstalten, also in dem, was sie im Internet tun, in ihren Mediatheken auch mit Text- und Bilddarstellungen statischer Art nicht wesentlich eingeschränkt werden. Das ist eine mögliche Auslegung, allerdings nicht in jeder Hinsicht überzeugend und durchaus nachdenkenswert.
Wieso nicht überzeugend? Also es wird davon gesprochen, dass 1:1 Darstellungen, wie man sie aus der Printpresse kennt, vom Papier her kennt, das sei presseähnlich, alles andere eben nicht. Wieso ist das nicht überzeugend?
Der Clou liegt sozusagen darin, auf welches Bezugsobjekt man abstellt. Meine ich das Gesamtangebot, ich lege also ARD.de komplett neben die gesamte FAZ, dann wird es immer einen signifikanten Unterschied geben, weil ARD.de oder jedes andere Mediathekenangebot im Netz irgendwo ein User-Generated Content Element, ein Stream drin haben wird, eine Verlinkung drin haben wird, also etwas anderes als die FAZ. Bei diesem Vergleichsmaßstab, wenn ich also das Gesamtangebot mir anschaue, komme ich nie zur Presseähnlichkeit und das schlagen Papier Schröder vor. Das kann man machen, wenn man sagt, wir gucken uns jede einzelne Webpage an, jede einzelne Seite, jedes Einzelkleinangebot sozusagen en Detail und differenzieren hier danach, ob es sich um Standbilder handelt oder nur Standtext oder ob da auch Bewegtbildelemente drin sind, dann komme ich natürlich sehr viel häufiger zu einer Beurteilung als presseähnlich, wenn ich also auf das sozusagen Detailangebot schaue. Wenn man letzteren Weg geht, würde man zu einer wirklichen Einschränkungswirkung kommen, man würde nach Schwerpunkten gucken. Man würde auch dann nicht den Anstalten verbieten, Standtext oder Bilder zu verwenden, aber in einem jedenfalls quantitativ geringeren Rahmen. Dann müssten also die typischen TV-Elemente oder jedenfalls Online-Elemente einen Schwerpunkt haben, also ein Übergewicht haben gegenüber den typischen, klassischen Presseelementen, also den Standelementen. Das ist das, was das Gutachten aber ablehnt.
Ja. Aber ist das nicht alles auch eine Frage der Zweckmäßigkeit und der Praktikabilität? Ist es wirklich ratsam, jetzt Kapitel herauszusuchen, um dann das mit der Presse zu vergleichen? Ist das nicht realitätsfern?
Man kann sagen, es ist journalistisch Unfug. Es ist, auch ich bin da im Zweifel. Es gibt kluge kommunikationswissenschaftliche Stellungnahmen, auch ganz jungen Datums, die in der Tat dieses Fragezeichen, was Sie jetzt auch setzen, auch gesetzt haben. Und der Meinung sind, was soll das? Was soll eine Telemedienerlaubnis, ein Auftrag im Rundfunkstaatsvertrag auch den Anstalten gegenüber, der dann an einer so kurzen Leine geführt wird, dass journalistische Entfaltungsmöglichkeiten, die dann natürlich auch was Presseähnliches haben müssen, gerade im Internet mit wesentlichen Standtextinformationen, dass das dann ausfällt oder wesentlich eingeschränkt wird. Auf der anderen Seite muss man sich eben auch überlegen, was wollte denn der Gesetzgeber? Der Gesetzgeber wollte diesen Kompromiss. Der Gesetzgeber wollte einen eben nicht uneingeschränkten Telemedienauftritt der Anstalten, sondern er wollte den Kompromiss, die Arbeitsteilung mit dem privatwirtschaftlichen Sektor und hier insbesondere auch mit der Presse. Und die Frage ist, wie man mit dem Gesetzgeber umgeht. Die Argumentation von Papier ist ja auch nicht eine kommunikationswissenschaftliche, derart wie Sie sie jetzt angestellt haben, ist das sinnvoll, ist das plausibel, sollte man sowas machen, sondern sie ist eine verfassungsrechtliche. Sie geht dahin, die Verfassung fordert diese sehr restriktive Auslegung des Begriffs der Presseähnlichkeit mit dem Ergebnis eines Freifahrtscheins, so muss man sagen, zugunsten der Anstalten. Das ist also weniger eine journalistisch eine Sinnhaftigkeitsüberlegung und auch nicht ein Versuch, den Gesetzgeber ernst zu nehmen, sondern im Gegenteil, ihn zurückzustutzen, ihn zu korrigieren, im Grunde genommen aus der Sicht einer verfassungskonformen Auslegung.
Das Gutachten geht ja sogar noch einen Schritt weiter und dreht den Spieß um und kommt zu dem Schluss, dass die Presse rundfunkähnlich im Netz sei. Wie wird denn das begründet?
Der Ausgangspunkt des Gutachtens ist derjenige, dass er in der Tat in einer sehr weitgehenden Analyse des verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriffs zunächst einmal analysiert und untersucht, ob Online-Angebote insgesamt der Presse oder dem Rundfunk zuzuordnen sind. Das Ergebnis ist nach einem, wie ich finde, nachvollziehbaren Ansatz, eher technikorientiert, nicht inhalteorientiert, pauschal zu sagen, da es hier um elektronische Verbreitung geht in diesem Übertragungsweg, ist das aus verfassungsrechtlicher Sicht in der Tat alles Rundfunk. Ja, der Rundfunkbegriff verlangt die Verbreitung an die Allgemeinheit nach einem Sendeplan in einer Darbietung, das eben elektromagnetisch, anders als die Verkörperung, also früher hatte man die Druckerpresse, nur heute eben auch andere Verkörperungsformen angelegte Presse. Nimmt man diesen eher formalen Abgrenzungsmaßstab zu Hilfe, ist das in der Tat alles Rundfunk. Und deswegen kann man dann sagen, wenn die Presse sich jetzt im neuen Markt, im Online-Markt engagiert, betritt sie ihr eigentliches nicht mehr angestammtes Feld, sondern den Rundfunk. Ebenso richtig ist allerdings auch, dass aus dieser bloßen begrifflichen Einordnung und Zuordnung Rundfunk oder Presse zunächst mal noch gar nichts dafür folgt, wer was darf. Also insbesondere, ob die öffentlich-rechtlichen Anstalten nun in diesem neuen Markt, der dem Rundfunk formal zugeordnet wird, tätig werden dürfen und in welchem Umfang. Das sagt das Gutachten, wie ich finde, zu Recht. Auch ganz richtig, aus der begrifflichen Zuordnung, Rundfunk oder Presse folgt für die Frage, wer was darf, wer welchen Auftrag hat und welche Einschränkungen vorgenommen werden dürfen gegenüber den öffentlich-rechtlichen Anstalten, zunächst mal noch gar nichts.
Muss man zwangsläufig zu der Rechtsauffassung kommen, dass die Rundfunkteilnehmer im Netz begünstigter sind als die Presseteilnehmer?
Aus meiner Sicht nein. Aus meiner Sicht leitet das Gutachten, das sonst durchaus Positionen vertritt, denen man sich gut anschließen kann, an einem gewissen Begründungsdefizit. Es geht davon aus, dass diese Interpretation des einfachen Gesetzes, also dieser gesetzlichen Einschränkung presseähnlicher Angebote, verfassungsmäßig geboten ist, also aus dem Grundrecht des Artikel 5 der Rundfunkfreiheit heraus geboten ist. Die Argumentation ist relativ einfach. Danach müssen die öffentlich-rechtlichen Anstalten ihren Grundversorgungsauftrag wahrnehmen und das auch im Internet und zwar ganz global, betreffend alle Internetangebote, die sie bisher haben. Sie müssen das also machen, das handelt sich um eine verfassungsrechtliche Pflichtaufgabe. Deswegen muss das Gesetz auch so interpretiert werden, dass das möglich bleibt. Wir nennen das verfassungskonforme Interpretation. Im Klartext bedeutet das Einschränkung dieser Verbotswirkung. Also der Gesetzgeber wird insoweit in der Tat ein Stück weit korrigiert. Ich halte das an der Stelle nicht für überzeugend, weil einfach zu schwach begründet. Der Gesetzgeber hat ein anderes Konzept zugrunde gelegt, was die Telemedien angeht. Die gehören sozusagen nicht zum Kernsektor dessen, was die öffentlich-rechtlichen Anstalten machen sollen, sondern in weiten Bereichen eher zu einer Art Wahlbereich. Sie können das machen, aber sie sind dafür an Voraussetzungen gebunden und sie sollen das eben nicht uneingeschränkt machen. Und ein wichtiges Kriterium dafür, das kann man auch an diesem Drei-Stufen-Test im Vertrag etwa erkennen, ist, dass ein besonderer Mehrwert, ein publizistischer Mehrwert gegenüber dem privatwirtschaftlichen, ohnehin schon stattfindenden Angebot durch die öffentlichen Anstalten geschaffen werden muss. Das muss bewiesen werden, dafür müssen Gründe vorgetragen werden. Und für die Fälle der presseähnlichen Angebote hat der Gesetzgeber eben selbst schon die Wertung getroffen, dass bei wirklich presseähnlichen Angeboten eine Notwendigkeit für öffentliche Substitutions- oder Ergänzungsangebote nicht besteht. Das ist die Wertung, die dahinter steht. Die halte ich für verfassungsrechtlich gedeckt. Und die muss man deswegen nicht verfassungsrechtlich korrigieren oder einschränken. Insoweit bleibt das Gutachten eine Begründung dafür schuldig, warum diese Notwendigkeit öffentlicher Angebote gerade in diesem Sektor tatsächlich aus dem Grundgesetz folgen soll.
Das klingt alles noch sehr kompliziert. Ist es da vielleicht nicht sinnvoller, das Internet als eine neue Plattform zu begreifen, gar nicht die Begriffe Rundfunk zu verwenden oder Presse zu verwenden, die elektronisch vermittelt wird, sondern tatsächlich das als neues Trägermedium zu akzeptieren, auf den sich beide Anbieter von Journalismus tummeln?
Dieser Vorschlag wird immer wieder gemacht, er hat aber auch was Rechtspolitisches. Wenn wir als Juristen vom Recht ausgehen, müssen wir von den Kategorien ausgehen, die wir zunächst mal nur vorfinden. Die gedankliche Operation auch des Gutachtens und aller der ganzen Diskussion, die wir so kennen, ist auf der Grundlage des geltenden Rechts halt diejenige, sich am Artikel 5 des Grundgesetzes zu orientieren, der bisher diese neuartigen Medienformen einfach nicht kennt. Wir haben dort nur die Kategorien Rundfunk, Presse und Film bei den Massenmedien. und müssen jetzt in der Tat mit Mühe und mit Not sehen, wie wir die neuen Phänomene in diese Kategorien unterbringen. Das ist umstritten. Es gibt auch Leute, die sagen, vom Sinn her, von der Funktionalität, von der Ähnlichkeit her, von der Herkunft aus einer privatwirtschaftlichen, außenpluralen Wirklichkeit würde es mehr Sinn machen, jedenfalls textbasierte Online-Angebote eher dem Pressesektor zuzuschlagen und sich dann von dem früher immer geltenden Kriterium zu lösen, dass es auf die technische Verbreitungsart ankommt, also das Elektronische auf der einen Seite, die Verkörperung auf der anderen Seite. Das kann man auch machen, das wird auch vertreten. Ich halte es für nachvollziehbar, dass das Gutachten das nicht tut. Das Gutachten geht insoweit durchaus klassisch einfach an der Übertragungsmethode orientiert vor. Solange daraus noch nicht zwingend etwas folgt, das tut das Gutachten am Ende aber, solange daraus noch nicht zwingend folgt, dass nun, weil das Rundfunk im verfassungsrechtlichen Sinne, also in diesem sehr weit gefassten Sinne ist, auch spezifische Gewährleistungspflichten, also Pflichtaufgaben für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk daraus folgen, und zwar genauso wie fürs klassische Fernsehen, jetzt auch für die Telemedien, solange man diesen Schritt nicht macht, ist das okay. Aber die Gefahr ist dadurch natürlich begründet, und das tut das Gutachten in meiner Sicht an der Stelle auch zu wenig begründet. Ja, da ist die Begründung, wird dann zu dünn an dieser Stelle.
Ein sehr schwieriges thematisches Feld für, ich sag mal, normale Gebührenzahler mit nur sehr hoher Konzentration zu verstehen, glaube ich. Ich habe mich bemüht, mit Professor Matthias Kornels von der Uni Mainz das ein bisschen auseinanderzudröseln. Wer das jetzt nicht verstanden haben sollte, kann es nochmal im Internet nachhören, rundfunkähnlich als Audio on Demand. Ich bedanke mich bei Professor Kornels. Vielen Dank nach Mainz.
Vielen Dank auch.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich hören Sie hier den Verbandschef des VPRT, des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V. im Interview, auch zu der ganzen Gemengelage ARD, ZDF und Telemediendienste. Aber zuvor noch ein kurzes Statement eben zu diesem Gutachten des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier.
Das ist sicher eine juristisch spannende Diskussion. Ich frage mich, was hilft sie uns? Papier kommt auch. Und das lese ich aus dem Gutachten heraus. Es ist immer die Gefahr, dass jeder das rausliest, was er gerne möchte. Dass es zwingend notwendig ist, dass der Staat die Aufgaben definiert, die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ob jetzt dann in der privatwirtschaftlichen Medien hier das eine stärker Presse ist, die Frage, wie hoch der Wortanteil ist, die Frage ist, wie definiere ich ein Presse-Online-Angebot, das natürlich die Bewegtbilder braucht. Ist man deswegen schon Rundfunk? Für mich ist das schlicht gesagt eine akademisch spannende Diskussion. Fürs praktische Leben wird uns die Entwicklung überholen, bis wir das ausdiskutiert haben. Weil die Player sind ja alle schon da. Und wenn die im Herbst loslegen, da fragen sie nicht danach, was halt Papier geschrieben hat, sondern sie machen's. Und das ist die große Aufgabe, dass wir in der deutschen Politik hier nicht so gelähmt bleiben, sondern diese Probleme lösen. Und dann können die Gutachter immer noch ihre Hilfe nehmen.
Gleich mehr von Jürgen Dötz. Ja, das war Fix It. Ryan Adams, ich hatte es angedeutet, im Interview hören Sie jetzt Jürgen Dötz. Er ist der Verbandspräsident der Privatfunker, ganz salopp gesagt. Und es war eine sehr aufgeregte Woche. Und um ein bisschen mehr Sachlichkeit reinzubringen, habe ich ihn erstmal natürlich zunächst danach gefragt, ob sich denn die Privatfunker immer noch in der wirtschaftlich schwierigen Situation befinden wie 2007. Das ist natürlich auch der Hintergrund, auch für die Zeitungsverleger, etwas stärker auf ARD und ZDF zu blicken, um hier die Claims besser abzustecken, um sich hier nicht gegenseitig vom Markt zu drängen, wettbewerbsverzerrend zu wirken und so weiter und so fort. Also zunächst Jürgen Dötz, wie geht's dem Privatfunk?
Wir sind zufrieden, was den Vergleich wirtschaftlich gesehen zum Jahr 2009 betrifft, weil da gibt es Steigerungsraten. Wir können natürlich nicht verhehlen, dass im Vergleich zu 2007, 2008 nicht besser geworden ist, sondern dass die Zahlen eben unbefriedigend sind. Das heißt, es ist eine unzufriedene, positive Entwicklung. Aber die Zuschauerzahlen, glaube ich, geben uns Anlass, auch weiter optimistisch zu sein. Das heißt, wir jammern nicht, wir kämpfen eben darum, dass wir unsere Situation verbessern. Und von daher gesehen sehen Sie uns nicht an der Klagemauer.
Inwieweit war der Drei-Stufen-Test für Sie hilfreich, der ja maßgeblich von Ihnen ausging? Der Drei-Stufen-Test, er war sehr teuer und 2 Millionen Euro müssen ARD und ZDF dafür hinblättern. Sind Sie zufrieden?
Nein. Wahrscheinlich genauso wenig wie ARD und ZDF letztendlich. Es war eben eine Kompromissformel von der Europäischen Gemeinschaft, es nicht prüfen zu lassen von unabhängigen Gremien, sondern dieses Testverfahren zu wählen. Der eigentliche Kern, was bedeuten die Angebote von ARD und ZDF im Online-Bereich für die weitere Marktentwicklung? Wo behindern sie den Zutritt privater Unternehmer? Die konnte nicht beantwortet werden, weil eben es ging um Konzepte. Und Konzepte werden die Realität nie ersetzen können. Und daher bleiben viele offene Fragen auch im Detail, sodass ich glaube, dass man sich vielleicht nochmal gemeinsam an den Tisch setzen muss, um zu prüfen, was ist verbesserungswürdig, bevor wir wieder hier in eine heftige politische Auseinandersetzung kommen. Weil eins ist deutlich geworden und das hat mich auch überrascht, dass die öffentlich-rechtlichen Gremien, also die Rundfunkräte, doch begonnen haben, sich sehr, sehr ernsthaft mit dem Thema zu befassen. Und das macht Mut, eben auf weitere positive Diskussionen zu vertrauen. Aber Status heute sind wir unzufrieden.
Wer ist schuld an dieser Situation? Also die Öffentlich-Rechtlichen sagen ja auch, das war ein sehr kräftezehrendes Prozedere.
Ja, es liegt an der Konstruktion, weil es wurden hier Erwartungen erweckt und politisch eben auch gestützt, als ob man heute Marktentwicklungen der Zukunft voraussagen kann. Das ist eine Schwierigkeit, das kann man nur im Dialog diskutieren. Die Gutachten, die da hier teuer, und das waren ja die eigentlichen Kosten, die entstanden sind, produziert wurden, waren überflüssig, weil sie wichtige Aufgaben eben draußen vorlesen. Auch die Situation der Veranstalter des privaten Rundfunks wurde meines Erachtens unzureichend gewürdigt. Aber das liegt, glaube ich, auch erheblich an dem System dieses Rundfunkstaatsvertrags. Und darum habe ich gute Hoffnung, dass man hier auch nochmal gemeinsam bei der Politik aufschlägt, weil einige Sachen, denken Sie an die ganzen Diskussionen über presseähnliche Angebote, sendungsabhängige Angebote, da droht es manchmal in eine skurrile Diskussion abzugleiten. Und das wollen wir nicht, müssen wir nicht. Also das so fortzusetzen, wie es bisher war, ich glaube, da hat keiner Interesse dran.
Sie wirken gelassener als BDZV und VDZ, die Interessenvertreter von Zeitungen und Zeitschriften. Woran liegt das, weil Sie schon länger im dualen Wettbewerb existieren, neben den Öffentlich-Rechtlichen?
Das ist sicher so. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht auch über jede, ich sag mal, Fehlentwicklung aus unserer Sicht im Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk aufregen und dagegen auch politisch vorgehen. Nur eben, wir kennen vielleicht etwas besser auch schon die Spielregeln, die es da gibt. Und da nutzt die allgemeine Erregung wenig, wenn man nicht konkret mit Beispielen, zum Beispiel beim Thema Wettbewerbsverzerrung gegenüber der Politik und das heißt in dem Fall deutscher und europäischer Politik auftreten können. Also wie gesagt, gelassen ja, aber in der Sache nicht weniger entschieden.
Gibt es denn noch eine Empfehlung an die Vertreter der Printpresse?
Ich habe ein großes Interesse daran, dass wir bei den zentralen Zukunftsthemen der Wettbewerb eben künftig auch mit Plattformbetreibern, mit Geräteherstellern uns hier an den Tisch setzen und gemeinsam unsere Interessen definieren. Und von daher gesehen gebe ich eben die Empfehlung, wenn es erlaubt ist, sich nicht zu verkämpfen in Problemen, die Probleme von gestern sind. Man wird den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Anspruch, im Internet sich zu engagieren, hier präsent zu sein, nicht mehr irgendwie wegdiskutieren können. Das ist eine Sache, die ist erledigt und die ist auch berechtigt, sage ich ganz klar. Darüber nochmal Krieg zu führen, halte ich für überflüssig, sondern da muss man sich abfinden mit dem, was jetzt eben die Spielregeln und die Notwendigkeiten des Marktes betrifft. Und da muss man eben auch zur Kenntnis nehmen, dass bei jüngeren Leuten der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Hörfunk- und Fernsehangeboten, nur auf eine Reichweite von 27% im Markt kommt. Und dass man hier reagieren muss, um seine Gebührenfinanzierung wiederum nicht in Frage stellen, das liegt auf der Hand. Und wie gesagt, dagegen zu kämpfen ist, gegen Windmühlen zu kämpfen.
Welche Probleme von morgen sehen Sie denn?
Ich sehe die großen Regulierungsprobleme. Wir leben hier in Deutschland immer noch mit so einer rundfunkzentrierten Regulierung. Das heißt eben aber auch, dass die Plattformbetreiber, wie zum Beispiel die Gerätehersteller, wie die Suchmaschinen andere, ja immer mehr Programmveranstalter werden, ohne wie Sender reguliert zu sein. Und es gibt ein Ungleichgewicht. Vodafone startet jetzt, nachdem die Telekom ja auch im Internetfernsehen 1 Million Nutzer hat, zu Weihnachten mit einem entsprechenden Portal. Das heißt, die Telekom-Unternehmen werden Rundfunkveranstalter. Sie werden auf der IFA erleben, dass die Hersteller von Hybridfernseher selbst schon über Voreinstellungen ausgesucht haben, welche Webangebote man als Zuschauer automatisch empfängt. Das heißt, auch sie formen sich Angebote. Google-Projekte stehen im Raum. Das heißt, hier gibt es neue Player im Markt, die letztendlich wie Rundfunkveranstalter Programme ausstrahlen, ohne wie Rundfunkveranstalter reguliert zu werden. Und dieses Ungleichgewicht, zum Beispiel bei dem Thema Werbung. Wir unterliegen bei der Werbung strenger Regulierung. Für Plattformbetreiber gibt es da null Regulierung. Null. Und dass das natürlich hier neue Ungleichgewichte schafft, liegt auf der Hand und das ist nicht zukunftsfähig. Sonst sind die Inhalteanbieter letztendlich die großen Verlierer, weil sie nur noch Programmlieferanten sind.
Die Sicht der Privatfunker vermittelt von ihrem Präsidenten, dem Präsidenten des VPRT, des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien e.V., Jürgen Dötz. Juni kann ich genug kriegen. Can't get enough. Und das ist, so scheint es auch, das Prinzip eines Films, der heute entsteht. Was für Volker Heise für die RBB-Produktion und Arte-Produktion 24 Stunden Berlin der 5. September 2008 war, ist für Kevin MacDonald der 24. Juli 2010.
Hi, my name is Kevin MacDonald and I'm making a film called
Life in a Day.
What I want to do is to make a film unlike any film I think that's ever been made.
Er möchte einen Film machen, wie er noch nie gemacht wurde, von tausenden Menschen überall in der Welt am 24. Juli als Ausschnitt des jeweiligen Lebens, dann bei YouTube hochgeladen, damit daraus ein Tag zusammengestellt werden kann, so wie in einer Zeitkapsel, wo Leute vielleicht in 20, 30, 50 oder 100 Jahren hineinsehen können, um zu wissen, wie so ein Erdentag ausgesehen hat.
People in the future, maybe in 20, 30, 40, 50, 100, 200 years could look at that and say, oh my God, that's what it was like, a portrait of the world in a day.
Am Telefon jetzt der Regiestudent Ingo J. Biermann. Sie haben den Aufruf befolgt und heute, bevor Sie vielleicht beschreiben, was Sie gefilmt haben, vielleicht, warum machen Sie überhaupt mit dabei?
Ja, mir geht es so, ich finde solche Projekte immer ganz spannend, um einfach was auszuprobieren, was man sonst vielleicht nicht machen würde. Ich mache sonst Dokumentarfilme, meistens über Künstlerfiguren. Und ja, da bringt man ziemlich viel Zeit auf und so Sachen, die man mal so an einem Tag macht, finde ich ja immer ganz spannend, um mal, ja, wie gesagt, was auszuprobieren.
Es war sicherlich nur eine Frage der Zeit, wann nach 24 Stunden Berlin, 24 Stunden Afrika nun im Prinzip 24 Stunden Welt folgen wird. Nutze ich das Prinzip nicht irgendwie ab? Ist das überhaupt noch prickelnd?
Naja, bei 24 Stunden Berlin wäre ich gerne dabei gewesen, hat dann nicht geklappt. Und Südafrika habe ich tatsächlich gar nicht mitgekriegt. Ich glaube, dass das jetzt im Moment, wie das gerade abläuft, ganz anders aussieht als die letzten beiden Projekte. Und ich finde es auch ein bisschen unterschiedlich, wie das eigentlich am Ende aussehen soll, also wie was dabei rauskommt. Da bin ich eigentlich sehr neugierig, wie das aussehen kann.
Ja, wie sieht es denn aus, was Sie heute gedreht haben? Es sollen ja sehr authentische, persönliche Filme hineingestellt werden. Sie haben dazu ja noch eine intellektuelle Draufsicht als Filmemacher. Wofür haben Sie sich entschieden? Emotional oder richtig konstruiert mit Drehbuch?
Ja, also ich glaube, so wie ich den Aufruf verstanden habe, kann man entweder nur was machen, was so banal wie möglich aussieht oder eben was ganz Spezielles, was nur heute stattfinden kann. Und sowas, was nur heute stattfinden kann, habe ich nicht. Also habe ich mir gedacht, was ich schon lange mal ausprobieren wollte, ist, den Tag aus der Sicht eines Kindes zu filmen, weil ich einerseits sowieso gerne mal Kinderfilme machen würde und weil ich ein Kind habe, was ein Jahr alt ist und so die Zeit vergeht ja immer sehr schnell. Das heißt, man nimmt dann nie so das auf, was man aufnehmen will. Also dachte ich, warum nicht? Das ist doch ein guter Zeitpunkt, gute Gelegenheit, einfach das mal zu machen und zu gucken, welche Elemente muss ich benutzen, um die Perspektive von einem Kind einzunehmen. Das heißt, Tiefenschärfe oder wie nah muss ich ran oder wo muss ich hingucken und so. Das war einfach mal so ein Gedanke, das zu probieren. Und wenn das jetzt sozusagen nicht so spektakulär ausfällt, dann ist es auch nicht schlimm. Und wie gesagt, ich bin sowieso sehr gespannt, was die da in diesem ganzen Projekt alles verwenden wollen. Weil wenn von der ganzen Welt irgendwelche Leute ihre Urlaubs- oder Familienvideos einschicken, frage ich mich, wer sich das alles angucken will.
Und nicht nur das, nicht nur das, sondern es muss ja auch eine Auswahl geben. Irgendwie wird es eine Auswahl geben nach irgendeinem Prinzip. Ob Ihr Film überhaupt dabei sein wird, ist völlig unklar, ne?
Ja, also ich würde mir da jetzt keine besonderen Chancen ausrechnen, vor allem, weil erstens weiß ich nicht, wie die das alles angucken wollen, wie sie da drauf kommen wollen, wen sie da aussuchen. Ich habe natürlich gedacht, gut, der Vorteil ist, sowas scheinbar Banales so zu filmen, dass es eine gewisse filmische Qualität hat, also wie gesagt mit Schärfenverhältnissen und solchen Sachen, dass man schon mehr filmische Qualität hat, als wenn ich das mit dem Handy filme oder so. Andererseits, ob das nachher im Internet auffällt, ist eine andere Sache. Und vor allem wird es sicherlich spannendere Sachen geben, wenn jetzt jemand in Südafrika oder, naja, Afghanistan oder was weiß ich, wo irgendwie Kinder filmt, die ein viel interessanteres, spannenderes Leben haben als bei uns so ein einjähriges Kind, was halt in der Wohnung rumläuft und CDs ausräumt, ist das natürlich die Frage, inwieweit sich das überhaupt auswirkt. Aber ich dachte, warum nicht einfach mal probieren und mehr als...
Ja, beschreiben Sie doch mal ganz kurz, wann haben Sie angefangen heute zu filmen und wie hat sich das über den Tag verteilt dann?
Also ich habe die letzten 2-3 Tage einfach schon ein bisschen genauer drauf geachtet, was sie so macht und was interessant wäre aufzunehmen. Und eigentlich habe ich nur von dem Moment an, wo sie aufgestanden ist, dann immer wieder geguckt und begleitet und geguckt, was lohnt sich. Und das ist tatsächlich, auf den ersten Blick ist es nicht so vieles, aber wenn man es dann aufnimmt und dann auf dem Bildschirm anguckt, dann sieht es doch oft interessant aus. Also man muss halt gucken, was man dann rausfiltert von dem Material. Aber einfach so viele Details, die man vielleicht sonst gar nicht so bewusst wahrnimmt oder einfach nicht auf diese Weise wahrnimmt, das, glaube ich, ist schon mal ein Versuch wert. Wie
also
gesagt, was danach für den Film drauf wird, weiß ich jetzt auch nicht. Aber
das heißt, Sie haben mehr oder weniger eigentlich durch dieses Filmprojekt mehr sich selbst entdeckt, kann man das so sagen? Ja, oder beziehungsweise die Welt der Kinder dann in dem Fall.
Gesagt vielleicht, naja, ich meine, dadurch, dass ich nur ein Kind habe und das erst seit einem Jahr, gucke ich natürlich schon sehr interessiert auf alles. Mir war es auch wichtig, mein Kind immer sehr bewusst wahrzunehmen. Aber die Frage, wie kann man das eben filmisch auch einfangen oder welche Möglichkeiten sind da, wenn man sozusagen die Perspektive von dem Kind filmisch mit einer Kamera einfängt, ist natürlich nochmal, macht einen anderen Blick nochmal aus, als nur einfach so zu beobachten, dass was macht das Kind.
Was machen Sie jetzt? Sie müssen das ja irgendwie noch bearbeiten. Ich nehme mal an, irgendwie dann im PC oder Laptop. Und dann wird es hochgeladen und dann sind Sie fertig oder gibt es da noch andere Bearbeitungsstufen?
Also ich habe mir das einmal angeguckt auf der Internetseite und da sind ja ganz viele so kurze Statements von allen möglichen Beteiligten, unter anderem von dem Cutter, der betont, bitte nichts schneiden, nichts bearbeiten, nur einfach so hochladen. Natürlich werde ich jetzt mein Material ein bisschen aussieben und gucken, was ist interessant. Und auch gucken, ob ich das vielleicht so strukturieren kann, dass es ein bisschen faszinierender wirkt, als dass man jetzt sagt, da hatte schon wieder jemand sein Kind gefilmt, sodass ich am Ende vielleicht 5 bis 10 Minuten habe, die sich anbieten, verwendet zu werden. Ich habe auch ein paar schöne Momente, die mir gut gefallen. Muss ich gucken, wie sich das jetzt umrechnen lässt oder zusammenfügen lässt, ohne dass man jetzt einen richtigen Film draus macht, sondern mehr so eine Materialsammlung. Ich denke, so 10 Minuten, dann muss ich es hochladen und dann gucke ich mal, was da eigentlich alles noch zu sehen sein wird. Vielleicht gibt es ja auch spannende andere Sachen zu sehen.
Der Tag ist ja noch 6 Stunden und 6 Minuten lang. Die Seite bei YouTube ist youtube.com/live-in-a-day, also ein Wort geschrieben, das Leben eines Tages. Da kann man es dann sich dann möglicherweise auch einzeln betrachten. Das muss man nochmal sehen. Das ist zurzeit für mich jetzt nicht so ganz klar, ob auch andere dieses Material sehen können. Das war jedenfalls zumindest akustisch erklärt, was man möglicherweise sehen kann, wenn dieser Film fertig ist, von Ingo J. Biermann. Über twitter.com/medienmagazin gibt es einen Link auf alle Themen dieser Sendung, da auch dann auch seine Internetseite. Vielen Dank und toi toi toi, vielleicht gelingt es ja, dass irgendwie zumindest eine kleine Sequenz dann zu sehen ist. Der Soundtrack des Films ist offenbar schon fertig. Zumindest gibt es schon eine Trailermusik, die hören wir jetzt. Vielen Dank nochmal, Ingo. Tschüss.
Close.
Und hier beginnt die Ära des Podcast Bonustracks mit einem Rückblick in das Medienmagazin vor 10 Jahren. Das Concorde-Unglück damals frisch in den Medien, heute in der 10-jährigen Betrachtung wird immer noch nach den Ursachen geforscht, war damals das Thema Nummer 1.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ausgabe 29. Juli 2000. Die Themen. Spekulationen und Informationsflut trotz fehlender Fakten.
Also auch was wir hier machen, ist natürlich reine Spekulation.
Ist der gegenwärtige Katastrophenjournalismus noch im grünen Bereich? Dazu am Telefon der Medienprofi Wolf Schneider. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Zwei Unglücke wurden in dieser Woche wieder zur harten Prüfung der Medien. Erstens, weil sich Unglücke selten ankündigen und damit Schnelligkeit und Sorgfalt der Berichterstattung in diesem Doppel einem besonderen Belastungstest ausgesetzt sind. Und zweitens, weil die Nachrichtenlage zu Beginn einer Katastrophe ziemlich unübersichtlich und dünn ist. Bei der Beobachtung verschiedener, auch seriöser Medien in den letzten 6 Tagen drängt sich der Eindruck bei mir auf, dass beim Katastrophenjournalismus einige Regeln des journalistischen Handwerks im harten Nachrichtenwettbewerb außer Kraft treten, dass davor augenscheinlich auch die öffentlich-rechtlichen Sender nicht ausreichend geschützt sind. Da drängt man zum Thema Bombenanschlag von Düsseldorf Gesprächspartner Position gegen den Rechtsradikalismus zu beziehen, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal klar war, wie die Bombe gezündet wurde, was Ausschluss geben könnte, ob die Opfer zufällig oder absichtsvoll in die Explosionszone gerieten. So häufen sich dann zum Beispiel solche Aussagen.
Also auch was wir hier machen, ist natürlich reine Spekulation. Wir wollen da niemanden im Vorfeld verurteilen.
Beim Concorde-Absturz wird bei den Tagesthemen und nicht nur da über die Absturzursache wild spekuliert, zu einem Zeitpunkt, wo weder Flugschreiber ausgewertet noch Augenzeugenberichte vorliegen. Jeden Abend werden andere Theorien serviert und sogenannte Experten präsentiert. Haarrisse, ein fehlerhaftes Triebwerk, nun eine Kettenreaktion ausgelöst durch einen geplatzten Reifen. Wie werden Journalisten auf solche Ereignisse vorbereitet? Am Telefon der Medienprofi, Publizist, Autor, Dozent, Moderator, jahrelanger Journalist zum Beispiel, Chefredakteur bei der Welt und auch natürlich der erste Leiter der Hamburger Journalistenschule. Inzwischen trägt sie den Namen Henry Nannen. Guten Abend, Wolf Schneider. Oh, da ist die Leitung zusammengebrochen. Ich würde vorschlagen, wir machen noch etwas Musik und holen die Leitung nach Mallorca wieder her. So, ich hoffe, die Kollegen um Monaco haben Verständnis, dass wir doch lieber nach Mallorca schalten zu Wolf Schneider. Guten Abend.
Ja, kannst du klappen.
Es fiebt ein bisschen, aber ich hoffe, das hält sich diesmal. Wann darf nach Ihrem Verständnis, und da knüpfen wir wieder an das Thema an, die Spekulation zum Auffüllen von fehlenden Fakten verwendet werden?
In dieser allgemeinen Form kann ich die Frage nicht beantworten, aber ich fand das, was die Zeitungen in Sachen Concorde gemacht haben, vollkommen richtig. Wenn das ist von so überragender Interessantheit, dass man sich natürlich nicht damit begnügen kann, dass vielleicht in 3 Monaten oder 3 Jahren die Ursache erforscht ist. Die Leute wollen sofort etwas wissen. Und wenn es ein paar Indizien gibt und man schildert die und man bildet den Nachbrenner ab und man erzählt die Geschichte der Concorde und man stellt den Piloten vor, all das finde ich vollkommen in Ordnung. Ich fand es einschließlich der Bild-Zeitung verhältnismäßig seriös. Das Fernsehen, das sie in ihrer Ankündigung brachten, das ist natürlich in einer schwierigeren Lage. Es soll noch schneller reagieren. Und das Fernsehen hat nun eine grässliche Eigenschaft. Es muss unbedingt lebende Leute vor die Kamera zerren. Schon Joschka Fischer hat sich ja, seit er nicht mehr Oppositionssprecher ist, sondern Außenminister, angewöhnt, überhaupt nichts mehr zu sagen. Also eigentlich immer davonlaufen, wenn er ihn auf den Bildschirm drängt. Aber die Leute, die das Fernsehen sonst so mal eben vors Mikrofon holt, um ihnen irgendein spontanes Statement abzuhalten, das ist ein Tiefpunkt des Journalismus. So was Schlimmes tun die Zeitungen nicht.
Ich hoffe, man versteht Sie, weil es gibt einige Kommunikationsprobleme. Es pfeift ein bisschen in Ihrer Nähe oder es gibt Modulation. Ja. Aber vielleicht doch nochmal zu der Frage, ob denn die Medien zunehmend in dieser Informationsgesellschaft vielleicht doch mit dieser Geballtheit an Informationen, auch wenn nichts passiert, vielleicht eine Art psychotherapeutische Funktion übernehmen, unfassbare Geschehnisse verarbeiten zu helfen, indem sie eben, wie Sie sagten, den Nachbrenner in allen Details nachbilden, Experten befragen und Augenzeugen und dann vielleicht noch alte Archivfilme herausholen.
Ja, dafür bin ich kein Fachmann. Das wäre eine Frage an Psychologen und Soziologen. Fachmann bin ich für das, was Journalisten sich dabei gedacht und was sie gemacht haben. Und das fand ich im Fall Concorde völlig in Ordnung.
Was lernt denn heutzutage ein Journalist oder was hat er bei Ihnen gelernt über den Nachrichtenjournalismus, über die Recherche? Wie muss man Fakten bewerten? Wie muss man überhaupt recherchieren in solchem Fall, wo der Aktualitätsdruck ziemlich groß ist?
Also zu recherchieren hatte ja ein Journalist in Deutschland kaum eine Chance, wenn sich das in Paris abspielt. Man bleibt dann angewiesen auf das Angebot an Nachrichtenagenturen und man steht vor der riesigen Frage, was machen wir aus dieser Fülle von Fetzenmeldungen, die da auf uns einstürzt, um die Leser einigermaßen zu informieren über etwas, was sie natürlich wahnsinnig interessiert. Das ist ein handwerkliches Problem. Eigene Recherchen über die Ursache anzustellen, wenn man in Frankfurt, München oder Berlin eine Zeitung macht, ist ja ausgeschlossen, jedenfalls nicht in der nächsten Stunde. Da kann vielleicht am nächsten Tag ein Korrespondent hinfahren. Und der wird auch schwerlich mehr herausbekommen als 20 französische Kollegen.
Und wie bewerten Sie zurzeit die Berichterstattung über den Bombenanschlag in Düsseldorf? Da gibt es ja jetzt eindeutig eine Positionierung aller möglichen Politiker und auch anderer zum Thema Rechtsradikalismus. Ich will Ihnen da mal was kurz einspielen.
Und lassen Sie uns erstmal die Ermittlungen abwarten, um zu wissen, was wollten der oder die Täter damit erreichen?
Man muss vorsichtig sein in dem Stadium, in dem die Ermittlungen noch nicht so weit sind, um irgendeine Aussage treffen zu können. Aber in dieser Richtung muss natürlich besonders deutlich ermittelt werden.
Das sind so typische Antworten auf die Frage, welche Position haben Sie zum Rechtsradikalismus in Deutschland?
Eben, diese Antworten kommen, wenn man töricht, als Fernsehreporter töricht genug ist, auf solche Menschen zuzugehen und sie zum Reden zu bringen. Der Fall Düsseldorf ist viel schwieriger zu bewerten als der Fall Concorde. Beim Fall Concorde liegt ein eindeutig riesiges Interesse vor. Im Fall Düsseldorf hat ja der Nachrichtenredakteur zunächst mal zu entscheiden, ist dies ein Unfall, so bedauerlich oder tragisch er sein mag, dann ist das eine vermischte Nachricht. Oder ist dies wirklich eine rechtsradikale, gezielte Tat, dann ist das ein Aufmacher. Das kann er nun überhaupt nicht beurteilen, also dort schwimmt er total. Während er bei der Concorde nur nach den Ursachen sucht, geht ja hier die Frage, ist das nun riesig oder ist das eine Tragödie, wie sie eben auch bei einer Gasexplosion in einem Mietshaus passiert. Da sind die Journalisten nicht zu beneiden und infolgedessen ist alles, was da mehr oder weniger geschickt gemacht worden ist, wahrscheinlich verzeihlich.
Sie sind, glaube ich, seit 53 Jahren Journalist, können zurückblicken auf auch Tendenzen, Trendwenden. Sind wir zurzeit in einer Phase des Journalismus, wo auch eine gewisse Eigendynamik Wahrheiten verfälscht, dass also Kollegen voneinander abschreiben, weil sie sehen, dass das Thema, was sie eigentlich recherchieren, gar nicht so bedeutsam ist, dass dadurch Nachrichten in den Vordergrund drängen, dass Indizien in den Vordergrund drängen und man will nicht bei der Heimatredaktion der Schlechtere sein?
Ja, natürlich, es gibt das Nachrichtenkarussell. Man findet eine Nachricht vielleicht nicht so wichtig und kommt sie plötzlich von den Agenturen als Vorrang. Nun drucken sie viele Zeitungen und dann denken die Agenturen, aha, das ist ja wichtig und so weiter. Also es ist möglich, dass, wie es vor einigen Jahren der Fall war, wenn ein Wahlbaby sich im Rhein verirrt, dies eine riesige Nachricht für die ganze deutsche Presse wird. Man hätte es genauso gut einspaltig auf einer hinteren Seite machen können. Hier haben sich also die Medien gegenseitig hochgeschaukelt. Das ist ein Phänomen, in diesem Fall harmlos. In der Politik passiert Ähnliches. Ob nun Herr Schröder oder Herr Schily dieses oder jenes gesagt hat oder Frau Merkel dieses oder jenes, das kann man, indem man Gegenfragen an die Gegner stellt, zu einem Medienthema hochschaukeln. Das ist eine Versuchung, die im Fernseh- und Internetzeitalter wahrscheinlich noch größer geworden ist, als sie vor 20 Jahren war.
Dieses Thema, Hochschaukeln von Meldungen, von News, von Nachrichten, beobachtet man ja zurzeit auch mit der Rechtschreibreform. Auch wir werden im Anschluss darüber berichten und eine Umfrage machen unter verschiedenen Tageszeitungen. Was halten Sie denn persönlich von der Rechtschreibinitiative der Frankfurter Allgemeinen Zeitung?
Fantastisch, ich finde es fantastisch, dass man nun an einem so prominenten Platz diese unsinnige Reform wieder beseitigt. Habe ich Zeit, zwei Einwände gegen die Reform geltend zu machen?
Sie sind bei Radio 1.
Also, Einwand Nummer 1, der Inhalt der Reform ist großenteils vollkommen idiotisch. Man soll zum Beispiel das Wort aufwendig mit Ä schreiben, weil es vom Aufwand komme. Aber es kommt natürlich von Aufwenden. Ich muss für meine Reise viel aufwenden. Ich muss viele Aufwendungen machen, also ist die Reise aufwendig. Und das ist dann auch der Aufwand. Wenn man nun so tut, als käme das Wort aufwendig vom Aufwand, dann ist es so, als ob man behauptet, das Wort Denken käme vom Gedanke und würde das Denken mit Ä schreiben. Also große Elemente der Reform sind einfach Quatsch. Aber das Wesentliche daran ist, diese Reform ist immer gegen 95% aller Mitbürger gerichtet. Nämlich alle über 10-Jährigen, die umlernen sollen, möchten nicht umlernen. Und alle Leser sind in ihre Schriftbilder verliebt. Und die Kölner möchten zum Beispiel ein Rhein ohne Haar nicht haben, obwohl das Haar vollkommen unsinnig ist. Und die Weinliebhaber möchten natürlich einen Bordeaux, der sich hinten mit O schreibt, nicht trinken, obwohl das Bordeaux Aux völlig unsinnig ist. Das heißt, wir sind alle als Leser in Schriftbilder verliebt, die uns Kindesbeinen begleiten. Und daran etwas zu ändern, ist eine massenhafte Belästigung aller Mitglieder der Sprachgemeinschaft. Dort, wo es allen ich wäre, nämlich in England oder Frankreich, denkt man gar nicht dran. Es handelt sich also um den Übermut unterbeschäftigter Germanisten, die nicht ins Grab gehen wollen, ohne irgendwo an der deutschen Sprache herumgefummelt zu haben.
Radio 1.